Markus, wie fühlst du dich heute?
Gut langsam. Das Semester ist zu Ende. Es ist geschafft. Der große Brocken ist auf jeden Fall jetzt erledigt, vor dem wir so viel Respekt die ganze Zeit hatten. Warten wir mal, was die Prüfung sagt.
Ich wollte sagen, ich finde so der Urlaub, über dem Urlaub schwebt so die ganze Zeit, dass die Prüfungsergebnisse noch nicht da sind.
Aber deswegen kann man sich die Zeit ja gut mit einer neuen Podcast-Folge
natürlich
um die Ohren schlagen.
Ich bin immer wieder begeistert von unseren Übergängen und von unseren Einleitungen. Diese Folge ist ja was ganz Besonderes.
Anlässlich eines besonderen Tages, nämlich dem Internationalen Frauentag.
Und dafür haben wir uns, also beziehungsweise Markus, für dich ist das mal auch eine Premiere, weil du bist heute der Hahn im Korb.
Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir wieder Gäste einladen konnten und freue mich, sie hier begrüßen zu dürfen. Hallo.
Ja. Hallo. Hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben nämlich heute hier einmal die Leitung der Polizeiakademie, Frau Nancy Boy-Seifert.
Ja, das bin ich.
Und einmal die Leitung der Direktion 4, Frau Tanja Knapp. Herzlich
willkommen. Das bin ich. Hallo.
Und vor allen Dingen finde ich es richtig witzig, weil Frau Knapp hat uns vor 2 Jahren, als wir unseren Dienst in der Berliner Polizei angetreten sind, hat Frau Knapp uns an der Polizeiakademie begrüßt. Und Frau Boy-Seifert wird uns in einem Jahr, so Gott will, und er will, ich weiß, wird sie uns verabschieden. Weil Frau Boy-Seifert ist, wie wir schon gerade sagten, die aktuelle Leiterin der Polizeiakademie.
Ja, und ich drücke Ihnen auch wirklich ganz fest die Daumen, dass ich Sie auch wirklich dann nicht verabschiede, sondern ernenne, Sie dann natürlich in der Praxis gut anfangen und nicht nach Hause schicken. Nein. Der Abschluss soll gut laufen, Studien soll toll beendet werden, damit Sie dann halt
immer
auch
schön Sport machen.
Frau Knapp legt sofort den Finger in die Wunde rein.
Ich wollte gerade das sagen, ich würde erstmal gerne unsere Gäste bitten, sich mal kurz vorzustellen, aber nein, wir hauen direkt in die Materie.
Ja, ich fühle mich ja persönlich geehrt, dass Sie sich überhaupt noch an mich erinnern. Weil ich glaube, an diesem ersten Tag bei dieser Einstellung gehe ich immer davon aus, dass alle sehr aufgeregt sind, dass da Menschen sind, die man noch nicht so mit Namen verbindet. War immer so mein Gefühl. Deswegen sehr geehrt, dass Sie sich noch an mich erinnern.
Vielleicht lassen wir unsere Gästinnen sich heute einmal vorstellen. Wer möchte anfangen?
Dann fange ich einfach mal an. Ja, wurde ja schon gesagt, Tanja Knapp. Aktuell bin ich die Leiterin der Polizeidirektion 4. Die Klammer bildet natürlich, dass ich davor die Leiterin der Polizeiakademie war und wir beide, die Frau Boy-Seifert und ich, zusammen die Akademie geleitet haben. Und deswegen ist es eigentlich heute besonders erfreulich, dass wir hier aufeinander stoßen.
So als Führungsduo, fand ich, haben wir eine tolle Zeit miteinander verbracht.
Absolut.
Und jetzt habe ich die große Ehre, die Leiterin der Polizeiakademie zu sein und hätte mir das nie vorstellen können. Denn wenn man selbst im mittleren Dienst begonnen hat und durch die Ausbildung geht, dann auch aufgestiegen ist in den gehobenen Dienst, dann hat man bestimmte Situationen vor Augen, die man an der Polizeiakademie erlebt hat. Das sind manchmal gute Erinnerungen, manchmal vielleicht nicht ganz so positive Erinnerungen. Und jetzt auf einmal dann selbst verantwortlich zu sein für die Ausbildung, für die Fortbildung, die Akademie zu leiten, ist immer so eine ganz besondere Aufgabe. Ich konnte es mir damals nicht vorstellen, wurde gefragt, ob ich mir es vorstellen kann. Ich habe gesagt, na gut, ich bin ja unerschrocken und mutig und warum nicht?
Und Tag für Tag konntest du es dir besser vorstellen.
Gibst du. Gar nicht. Aber so bin ich halt gut in die Aufgabe reingekommen und ja, liebe diese Aufgabe. Also ich selbst habe halt vor 32 Jahren begonnen im mittleren Dienst und jetzt so nach 32 Jahren dann die Leiterin der Akademie zu sein, ist, ja, wenn ich es mir vergegenwärtige, großartig. Also da bin ich auch ganz stolz auf mich, muss ich mal so sagen.
Schön, dass Sie genau diesen Punkt sagen. Sie lieben das, was Sie tun, weil das finde ich immer beim Arbeiten sowieso das Wichtigste, dass man irgendwann genau diesen Punkt findet. Jetzt nicht arbeiten, um zu arbeiten, sondern gerade einen Job zu finden, irgendwo oder eine Position zu finden, die man irgendwie liebt und gerne macht.
Aber was ich halt als Frau so toll finde, ist, dass unsere Leiterin eine Frau ist. 2-mal jetzt in Folge eine Frau als Leitung der Polizeiakademie. Und das finde ich ist, und da soll es ja auch heute primär drum gehen, am Weltfrauentag wollen wir vor allen Dingen eins, Frauen empowern. Und auch in einer, man sagt ja gerne, dass die Polizei, egal ob Berlin, sondern einfach generell die Polizei eine Männerdomäne erstmal ist. Und wir eine sehr gut besetzte, also auch weiblich besetzte Behörde sind. Und uns auch Frauen auch in der Ausbildung schon nach vorne prescht. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir heute hier 2 Frauen in der Führungsposition oder in Führungspositionen, weil auch Sie, Frau Knapp, sind ja nach wie vor in der Führungsposition. Position.
Ja, absolut. Also ich habe ja jetzt eine neue große Verantwortung und die Direktion 4 ist erstmal eine riesengroße Direktion. Aber ich sage immer, wenn ich gefragt werde, und für mich ist es ein bisschen, sage ich immer, wie nach Hause kommen. Weil ganz viele Dienststellen, die ja mir jetzt verantwortet sind in der Direktion, die da so zusammenkommen, Abschnitte, ein Referat, Kriminalitätsbekämpfung, Präventionsarbeit, Pressearbeit, Personalstab. Da habe ich viele Dienststellen in einer kleineren Position auch schon geleitet, die ich jetzt so insgesamt leite. Wenn ich morgens in den Lagedienst gehe, wenn ich die K1-Schichtführung spreche, überall habe ich auch selber schon mal in der Vergangenheit gewirkt. Und das ist ein ganz tolles Gefühl, ein ganz bisschen in den Schuhen der anderen auch schon mal gelaufen zu sein. Ich glaube, dann hat man ein besseres Verständnis auch für die Sorgen und Nöte und wo der Schuh drückt.
Was ich bei Ihnen ganz spannend finde, wir haben beides vertreten hier. Wir haben einmal Sie, Frau Knapp, Sie sind bei der Kripo oder Sie haben bei der Kripo angefangen. Frau Boy-Seifert, Sie haben bei der Schupo angefangen. Okay, wir bleiben mal bei Ihnen, Frau Knapp. Wie ist denn Ihr Weg? Machen Sie doch mal für unsere Zuhörerinnen und auch für uns einen Umriss, wie es dann weitergegangen ist.
Oh, ja, aber Sie müssen mich bei 38 Jahren zwischendurch stoppen, bitte. Also erstmal begann es damit, dass ich nur eine einzige Bewerbung geschrieben habe. Ich wollte unbedingt zur Kriminalpolizei. Am Anfang hat man ja so Bereiche, wo man erstmal anfängt. Das war die Direktion 1. Aber den weiteren Werdegang, den habe ich dann in der Direktion 2 gehabt und bin da kreuz und quer durch alle Kommissariate ganz viel, damals VB1, heute K1, war da total erfüllt. Damals noch im 12-Stunden-Dienst. Kreuz und quer durch die Palette aller Kriminalitätsphänomene. Man wusste nie, morgens hat man eine Leiche, so traurig wie es ist, oder wirklich ein Verbrechen, eine Vergewaltigung, ein Einbruch, ein Brand. Und das hat mich maximal angesprochen. Wenn man was mit Leidenschaft macht und das nicht ganz dämlich ist, dann macht man es auch manchmal ganz gut. Und dann ist es mir viel zu schnell gegangen, dass also dort Vorgesetzte auf die Idee kamen, mich zum Beispiel bei K1 praktisch in die Schichtleitung mit einzubeziehen. Das hat gar nicht so furchtbar lange gedauert. Ich war gar nicht so glücklich drüber, weil dieses draußen rumfahren mich eigentlich total begeistert hat.
Also wussten Sie dann schon, hey, ich will mal in den höheren Dienst nachher noch rein?
Also ganz anders, als ich jetzt das bei jungen Leuten oder auch vielleicht eine Generation dann danach festgestellt habe, ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich habe exakt das toll gefunden, was ich gerade mache. Und ich habe wirklich Glück gehabt, dass es Menschen gab, die etwas in mir gesehen haben. Also ich hatte Vorgesetzte, die irgendwie was in mir erkannt haben, was ich damals gar nicht gesehen habe.
Hatten Sie da auch schon Frauen als Vorgesetzte oder waren das Männer, die Sie gepusht haben?
Der ganze Anfangsweg war von Männern positiv unterstützt, auch gefordert. Also ich hatte gar nicht mal die nettesten Vorgesetzten. Aber irgendwas haben die in mir gesehen, haben mich auch in besonderer Weise gefordert, aber eben dann auch gefördert. Ganz am Anfang meines Weges war das gar nicht so positiv. Da hatte ich auch ein, zwei Begegnungen, wo ich eher das Gefühl hatte, dass es mir ein bisschen schwer gemacht wurde. In meinem Weg gab es viele Zufälle. Und das ist bei mir diverse Male passiert. Und das Witzige ist, es war gar nicht positiv. Also ich war durchaus selbstbewusst in irgendeiner Art und Weise, habe Dinge, die ich nicht richtig fand, darauf aufmerksam gemacht. Und das ist mir nun gerade bei dem damaligen Direktionsleiter gelungen. Der ist dann irgendwie auf mich aufmerksam geworden. Ich musste zum Gespräch. Alle hatten gesagt, EDK, sagt man das heute noch, Ende der Karriere.
Ich habe gedacht, was hat sie bei Edeka gemacht? Was hat sie da getan?
Ich glaube, das war bei Edeka ein Einsatz. Oder?
Ja, also wir hatten eine unterschiedliche Auffassung nach einem schweren Unglücksfall, dass ich Leute nach Hause entlassen hatte. Das fand er irgendwie nicht gut. Ich fand das genau richtig und wir waren uns einfach nicht einig. In dem Gespräch ist er dann irgendwie auf mich aufmerksam geworden und dann hat er mal nachgefragt, ob da mit mir was vorgesehen ist. Mein Traum war als Kriminalbeamtin, aber natürlich zur Mordkommission selbstverständlich zu wechseln.
Der Klassiker, oder?
Der Klassiker.
So, und diesen zarten Wunsch habe ich auch bescheiden geäußert. Und dann musste der Direktionsleiter in irgendeine Personalentwicklungskonferenz, denke ich mal, kam zurück und verkaufte mir sehr selbstbewusst, dass das jetzt nicht gelungen sei. Aber er hätte was Großartiges für mich. Ich dürfte nämlich in die Senatsverwaltung für Inneres.
Sogar die Stille, die auf einmal hier drin ist, ne? Alle von der Mordkommission in die Senatsverwaltung.
Ja. Ich gebe es ganz ehrlich zu und wirklich Abbitte an alle die lieben Kolleginnen und Kollegen der Senatsverwaltung für Inneres. Ich war total geschockt. Ich kann mich noch wie heute erinnern, dass ich mit meinem Vater am Kaiserdamm im Auto saß. Wir hatten immer so einen Saunagang am Nachmittag und habe ihm das erzählt. Und dann, das werde ich nie vergessen, hat mein Vater gesagt, du, das musst du ganz anders sehen. Die haben was mit dir vor. Jedenfalls hat er mir zugeredet, das nicht abzulehnen, weil er annahm, man hätte was mit mir vor. Aber habe dann auch meine Themen da gefunden und ja, hatte da auch eine gute Zeit und habe sehr viel auf meinem Weg gelernt und in meinen Rucksack gepackt.
Frau Boy-Seifert, wo waren Sie denn da?
Anfang der 90er habe ich meine Ausbildung im mittleren Dienst begonnen. War damals zarte 16 Jahre alt, grün hinter den Ohren, kam direkt aus der Schule, hatte mit Sicherheit auch ein Schülerverhalten an mir, denn so richtig konnte ich mir gar nicht vorstellen, wie es ist, angehende Polizistin zu werden. Hatte aber so eine vage Vorstellung von der Ausbildung und es hat mir zugesagt. Sport, Ausbildung für den Einsatz, im Teamgedanken oder überhaupt im Team jetzt Einsätze zu bewältigen, obwohl ich gar nicht wusste, was es bedeutet, einen Einsatz zu bewältigen. Aber ich dachte, na, das ist doch alles so schön im Gruppengefüge und dann werden wir gemeinsam Sport machen und werden laufen gehen und vielleicht eine Demonstration begleiten, dass man sowas im Situationstraining übt. Das war alles so eine Vorstellung und da fand ich die Ausbildung an sich so interessant. Aber was es eigentlich bedeutet, Verantwortung zu haben, Straftaten zu verfolgen, Ovis zu verfolgen, Straftäter festzunehmen, aber gleichzeitig auch Opfern Hilfe zu geben und alles, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Dann bin ich halt in eine Hierarchie reingekommen und damit bin ich so gar nicht klargekommen am Anfang, weil ich halt schon ein aktives und wildes Mädchen war damals mit 16 Jahren und noch gar nicht so den Ernst der Lage erkannt habe. Und meine Eltern haben schon gesagt, oh mein Gott, unsere Tochter, Hierarchie, das funktioniert nie. Eigentlich hat meine Mutter doch noch im Stillen gehofft, vielleicht wird sie jetzt mal erzogen und diszipliniert. Und
Police Academy richtet schon.
Ja, jetzt könnte man auch denken, meine Eltern sind ihrem Erziehungsauftrag nicht nachgekommen. Doch, sind sie, aber sie hatten es doch recht schwer.
Es lag an
Ihnen,
Frau Beuys, einfach.
Ja, das glaube ich auch. Aber trotz alledem in der Ausbildung, ja, hatte ich so ganz viele Begebenheiten, die mich sehr verwundert haben, warum wir immer einheitliche Kleidung tragen müssen, warum, wenn wir im Sportanzug antreten müssen und dann rüber zur Sporthalle gehen, warum auch diese Kleidung einheitlich sein muss, warum das T-Shirt in der Sporthose sein muss, habe ich alles nicht begriffen und nicht verstanden. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass es mir niemand erklärt hat. Das habe ich so ein Stück weit vermisst in der Ausbildung, dass eine Transparenz herrscht und dass ich Fragen, die ich habe, auch beantwortet bekomme. Dann hätte ich es ja nachvollziehen können. Weil das aber damals nicht so üblich war, sondern nur mit Befehl und Gehorsam gearbeitet wurde, hatte ich halt einige Erlebnisse mit meinen Gruppenführern, waren auch nur Männer, die mich geprägt haben. Ich habe dann aber später, als ich mein erstes Praktikum hatte, in einem Polizeiabschnitt, da habe ich dann kennengelernt und auch erlebt, warum es wichtig ist, pünktlich zu sein, zuverlässig zu sein, warum eine einheitliche Dienstkleidung wichtig ist. Da habe ich eigentlich alles das erste Mal so richtig erlebt und auch begriffen. Und von da an war ich leidenschaftliche, angehende Polizistin.
Markus, jetzt kann man natürlich sagen, Frau Beuys-Seifert war 16. Ich finde aber, es gibt mir so ein bisschen Ruhe, innere Ruhe, dass Frau Beuys-Seifert so rebellisch war.
Ja.
Und jetzt die Leitung der Polizeiakademie ist. Weil ich frage mich doch manchmal, ob ich nicht... Was heißt, ich frage mich? Ich weiß, dass ich manchmal auch so ein kleiner Querschläger bin. Es beruhigt mich einfach, dass
ja,
man...
Ja, aber wir haben ja schon mal gesagt, wir waren ja komplett anderes Berufsfeld.
Ja.
Also wir sind ja in einem ganz anderen Lebensabschnitt jetzt irgendwie auch hergekommen.
Ich würde vielleicht nochmal sagen, das ist vielleicht ganz wichtig, auch so für die Zuhörenden, ne? Der Weg in der Kripo ist einfach auch ein anderer. Und trotzdem kann man nachher am selben Punkt wieder ankommen. Das ist so ganz interessant, Thema Antreten und so. Bin ich ja nie... Und habe mich trotzdem dafür stark gemacht. Aber in der Kripo ist es von vornherein so, man ist im Kommissariat, man kriegt eigene Vorgänge, man ist selbstständig, man ist geradezu dazu aufgefordert, seine eigenen Gedanken. Also bis zum Abschluss, wenn man es dem Kommissariatsleiter vorlegt oder so, ist man sehr eigenständig unterwegs. Ja, man ist im Team schon unterwegs, aber nur in kleinen Teams am Anfang in der Kriminalpolizei. Man hat so irgendwie einen Best Buddy, mit dem man loszieht und ermittelt und so weiter. Und trotzdem kann man nachher jemand werden oder eine Führungskraft werden, die auch diszipliniert ist und pünktlich und verlässlich und so.
Ich glaube, da schließt sich dann dieser Kreis, dass man sagt, ich war vielleicht jetzt selbst nicht die Musterschülerin oder die Musterauszubildende, aber ich weiß halt dann im Endeffekt, worauf das hinausläuft und warum das gerade wichtig ist. Das ist dann immer der ganz gute Lerneffekt bei sowas.
Ja, man bleibt ja auch Gott sei Dank nicht so auf dem Level stehen, wo man als 16-Jähriger gewesen ist. Also Gott sei Dank ist ja das viele Erlebnisse, was Frau Knapp gerade eben auch meinte, so dieses Zusammenfinden und dieses Ermitteln, wo wir jetzt ja gerade genau davor stehen, so in die Praktikumszeit zu gehen. Also ich bin jetzt umso gespannter, wie es jetzt halt genau ist, wenn wir jetzt halt nach den 3-4 Monaten jetzt auch mal selber berichten können. Da habe ich den mittleren Dienst immer beneidet, so dieses ganze Teamgefühl und alles, was so daran, wäre wahrscheinlich auch kein Fan vom morgendlichen gemeinsamen Antreten irgendwann gewesen. Aber es schweißt halt mehr zusammen, als wir jeden Tag irgendwie in der HWR sitzen oder da Online-Unterricht haben oder dann in der Woche an der Akademie sind und wirklich irgendwie so ein bisschen dieses wirkliche Teamgefüge kommt ja da im Studium sehr selten auf. Deswegen freue ich mich umso mehr auf die Praktikazeit jetzt erstmal.
Frau Knapp, wie ging es dann weiter?
Ich durfte mich mit dem Thema häusliche Gewalt beschäftigen. Nicht, dass häusliche Gewalt etwas Schönes wäre, aber der Umgang der Polizei damit ist da nochmal auf ganz neue Füße gestellt worden, rechtlich, aber auch wie Sensibilisierung der Polizei, Umgang mit Opfern und so weiter. Ich glaube, das war ein wesentlicher Meilenstein in meinem dienstlichen Leben, weil von diesem üblichen Geschreibe am Um wurde gemeinsam mit aufgesucht, kam es plötzlich auf andere Formulierungen an, eine andere Parkettsicherheit war gefragt, eine andere Rhetorik auch. Hab im Abgeordnetenhaus durfte ich begleiten, in Ausschüssen war ich plötzlich die Fachberaterin und also es war eine ganz schöne Herausforderung.
Wie sah es da mit der Frauenquote aus?
Naja, das sind sehr, sehr kleine Bereiche dort in der Innenverwaltung, kleine Beratungsbereiche für den Polizeibereich Kripo und Schupo. Wir waren da 5 und davon waren 2 Frauen.
Wie ging es bei Ihnen dann weiter, Frau Boll-Seifert?
Für mich stand immer zur Auswahl, gehe ich zu einer Einsatzhundertschaft oder gehe ich zu einem Polizeiabschnitt? Also ich habe es dann halt wirklich im Praktikum zu schätzen gelernt, eigenverantwortlich Vorgänge und Einsätze zu bewältigen, nicht im Team, nicht in einem Gruppengefüge, halt auch nah an allen Delikten dran zu sein. Deswegen war für mich klar, ich will definitiv zu einem Polizeiabschnitt und ich möchte auf dem Funkfang sitzen und ich möchte mit meinem Teampartner oder meiner Teampartnerin, damals gab es aber noch nicht so viele Frauen, auch bei der Schutzpolizei, ja, wollte ich unbedingt Einsätze bewältigen. Ich wollte mit dem Funkwagen durch die Nacht fahren. Ich hatte meine erste Station in Berlin, Prenzlauer Berg. Also ich habe es wirklich geliebt, denn der Bereich Prenzlauer Berg sah noch nicht so aus, wie er jetzt aussieht. Er war nicht gentrifiziert, es war ein Arbeiterstadtbezirk. Es gab noch besetzte Häuser im Prenzlauer Berg, der nicht der 1. Mai, sondern die Walpurgisnacht hat sich immer im Prenzlauer Berg abgespielt, am Kollwitzplatz. Da wurde der Kollwitzplatz regelmäßig auseinandergenommen. Barrikaden wurden dorthin verbracht, die wurden angezündet. Es war wirklich eine tolle Zeit und ich konnte halt alle Einsätze mit meinem Teampartner gemeinsam bewältigen und ja, und so habe ich es geliebt, Streife zu sein, Streife zu fahren und dann halt auch den Wandel des Abschnitts, des Bezirkes kennenzulernen. Ich fand schon, dass ich damals auf dem Funkwagen schon auch immer noch ein bisschen ehrgeiziger war als meine Kolleginnen und Kollegen. Ich hatte halt immer die Kommentare des StGB und der StPO, also des Strafgesetzbuches und der Strafprozessordnung, immer im Aufenthaltsraum in meinem Rucksack. Und egal was war, ich musste immer gleich nachlesen, weil ich wollte ja ganz, ganz schlau sein, wenn ich bei der Schichtleitung VB1 anrufe und schon mal vorschlagen, welches Delikt ich jetzt schreiben würde. Und wollte halt nicht...
Ich kriege gerade richtig Schweiß auf den Händen und denke, oh Gott.
Kommentare von Gesetzen.
Mein StGB liegt irgendwo seit der Prüfung.
Naja, wie auch immer. Es war jedenfalls eine tolle Zeit und ich war schon auch sehr ehrgeizig. Und dann kam ein 2. Wachleiter und der hat dann das erste Mal meine Vorgänge geschätzt und hat mir dann positives Feedback gegeben, dass meine Strafanzeigen toll formuliert sind, auskömmlich formuliert sind und so weiter. Und da habe ich erst mal so wirklich ein positives Feedback bekommen und dachte, ha, dann lohnt sich das also doch, wenn man nebenbei auch noch mal ein bisschen lernt und sich in Themen reinfuchst. Der jedenfalls ist dann gewechselt in die Arbeitsgruppe 1. Mai 1999. Das war die Arbeitsgruppe, die sich um die Einsatzbewältigung rund um den 1. Mai und die Walpurgisnacht gekümmert hat. Also es waren so die ersten Einsatzbewältigungen, dass wir im Vorfeld kooperieren.
Mit der Wohnbevölkerung. Also es ging ja auch darum, dass man festgestellt hat, dass auch die Anwohnenden und so nicht so begeistert darüber waren, dass am 1. Mai komplett ihre Scheiben zerstört wurden und so weiter und so weiter. Und dass es in die Richtung auch ein bisschen ging, sozusagen da ja ganz anders auf Augenhöhe miteinander in den Kontakt zu kommen.
Und wir wollten auch, dass am Kollwitzplatz die Geschäfte offen bleiben, dass die Restaurants nicht geschlossen sind, dass sie nicht ihre Scheiben verbarrikadieren, sondern sie sollten offen haben, damit halt dann diejenigen, die dort ja Randale machen wollen, naja, wissen, es ist ein belebter Platz und auf dem Spielplatz spielen gerade Kinder. Das ist nochmal so ein ganz anderes Hemmnis und Hindernis. Und dann gab es unterschiedlich im Prenzlauer Berg und in Kreuzberg und in anderen Bereichen ganz viele im Vorfeld Präventionsmaßnahmen. Da muss es so ein Anti-Gewaltmobil gegeben haben, wo Jugendliche informiert wurden. Was gibt es für Auswirkungen eigentlich, wenn man 1. Mai Straftaten begeht? Wie können wir eigentlich alle einfangen? Naja, es war halt so ein Vorläufer. Da wurde ich gefragt, ob ich dort mitmachen will. Dann habe ich mir die Frage gestellt, ja, aber was soll ich denn da machen? Ich fahre ja nur Funkwagen. Nein, ich sollte Öffentlichkeitsarbeit machen, dann natürlich im Rahmen der Projektarbeit dort dort auch Aufgaben übernehmen, einen Maßnahmenkatalog schreiben. Habe ich vorher noch nie gehört. Was ist das? Und es gab damals auch noch keine dienstlich gelieferten PCs. Das muss man ja auch noch mal so sehen. Es war eine ganz andere Zeit. Und auf einmal komme ich in dieses Büro und da hieß es so, das ist ein Computer, ist ein PC. Hast du daran schon mal gearbeitet? Naja, nee, eigentlich nicht. Setz dich hin, ist wie eine Schreibmaschine mit einem Monitor und dann fängst du an zu schreiben. Man hat mir aber nicht gesagt, ich muss auch speichern. Also habe ich diesen MCAT den ganzen Tag geschrieben, ganz fleißig, habe aber nicht gespeichert und am nächsten Morgen fragen mich meine Kollegen, sag mal, hast du gestern gar nichts gemacht? Doch, ich habe doch alles vollgeschrieben. Hast du gespeichert? Nein. Habe ich also auch wieder was dazugelernt? Ja, und nur weil ich so mutig war und gesagt habe, ich komme aus meiner Komfortzone raus, ich gehe in diese Projektgruppe, ich arbeite dort mit, ich lerne andere Menschen, andere Tätigkeiten kennen. Und dadurch hat sich halt mein Weg dann auch entwickelt, in die nächsten Stationen und ich wollte unbedingt auch aufsteigen in den gehobenen Dienst. Das hat mir auf jeden Fall weitergeholfen.
Sie waren ja dann auch Expertin, wenn Sie da ja jahrelang Funkwagen gefahren sind. Ey, wenn man sich das überlegt, Markus, ne? Dieser Juppie-Kiez jetzt, wie wir ihn so schön nennen, gerade am Kollwitzplatz. Und wenn ich mir das heute vorstelle, im heutigen Prenzlauer Berg,
Das sehe ich jetzt eher nicht so viel los.
Ja, wenn da mal ein Kaffee-Chai-Latte mit Sojamilch umkippt, ist da Einsatzhundertschaft muss da ganz schnell kommen. Ja, nein, da waren Sie ja eine Expertin sozusagen für diese Aufgaben. Also warum haben Sie denn da drüber nachgedacht? Das war doch klar, dass Sie da das hinkriegen würden.
So als Schupo, so, wenn man gerne, oder ja, Kripo ja auch irgendwie so gerne im Ermittlungsdienst halt irgendwo so ist auf der Straße, dann halt, ja, so eine Verwaltung oder so eine AG dann irgendwie zu besetzen. Wenn du halt nicht so ein Typ Schreibtisch wie erstmal bist, glaube ich schon, erstmal eine Entscheidung, die man erstmal für sich treffen muss.
Die Kollegen, die haben mich, es waren auch nur Männer in dieser Arbeitsgruppe, 5 Männer und dann ich als Frau. Die haben mir aber dann so die Ängste genommen und haben gesagt, wir brauchen hier noch eine junge, engagierte, agile Frau, die sich nicht zu fein ist, sich auch um Öffentlichkeitsarbeit zu kümmern. Öffentlichkeitsarbeit hat damals bedeutet, nicht, dass ich ein Newsletter erstelle oder dass ich eine Mitarbeiterzeitung erstelle oder dass ich auf der Intranet-Seite etwas einstelle. Nein, so ganz klassisch eine Stecktafel. Wir hatten halt damals, noch keine PCs. Und von daher mussten dann halt irgendwelche Tafeln bestückt werden mit Zeitungsausschnitten und dann muss die Direktionsleitung gebrieft werden. Wir berichten ihm jetzt die Fortschritte in diesem Projekt und ich als Polizeimeisterin stand nun da und habe mich manchmal fehl am Platz gefühlt, weil nur Kollegen aus dem gehobenen Dienst in dieser Arbeitsgruppe mitgewirkt haben. Aber ich habe da trotz alledem meinen Weg gut gefunden. Und
ich muss ja mal sagen, Sie haben Ihren Weg ja beide in die Leitung der Akademie gefunden. Was mich jetzt nochmal interessiert, wie sieht's jetzt gerade aus? Es hat sich ja seit den 80ern bis jetzt viel, viel getan, was so Rekrutierung von weiblichen Mitarbeiterinnen vor allem ist. Wir haben einen Frauenförderplan als Leitung der Akademie. Wie sieht es da auch nochmal aus, so im Sinne von, dass ich speziell sage, ich nehme jetzt mehr oder kann mehr tun in meiner Position, gerade um mehr weibliche Kräfte oder Führungskräfte auch zu generieren?
Erstmal wäre es schön, wenn sich mehr Frauen bewerben würden und Polizistinnen werden wollen.
Dann geht's schon los.
Das wäre extrem wichtig. Wir haben ungefähr ein Frauenanteil bei den Nachwuchskräften, bei den Anwärterinnen, bei der Schutzpolizei, vielleicht so von 25%.
Jetzt ernsthaft so wenig?
Höchstens, im
Mittleren Dienst. Ja.
Ich hätte jetzt auch noch den
MD ist knapp unter 20.
Und schon GD ist natürlich deutlich höher. Kripo ist nochmal was ganz anderes. In der Laufbahn der Kripo bewerben sich in der Regel 40% Frauen. Es sind auch nicht 50%, aber sind 40% Frauen. Aber bei der Schupo, egal ob gehobener oder mittlerer Dienst, es sind teilweise wirklich nur 23, 24, 25%.
Klar sagen wir immer, wir haben viel, aber gerade was nachher so ausschlaggebende Führungspositionen etc. angeht oder allgemein, sondern Nachwuchs ist noch dürftig, da darf auf jeden Fall mehr kommen. Also unbedingt, muss. Man kann immer mehr tun, aber was tun wir einfach, um mehr Frauen zu akquirieren oder für den Beruf?
Ja, beziehungsweise haben Sie eine Idee, woran das liegt, dass es so wenig Frauen sind, die sich bei der Polizei bewerben?
Ja, klar. Ich glaube, wir haben beide auch wahrscheinlich identische und nochmal andere Ideen. Ich glaube, es ist ein Stück weit auch die Darstellung, welche Aufgaben wir wahrnehmen, wie wir in den Medien, in der Presse wahrgenommen werden, wie wir aus Erzählungen oder aus Fernsehserien vielleicht auch wahrgenommen werden. Und es werden halt sehr häufig, nehmen wir einfach die Zeit vor Silvester. Da wird dann halt über die Polizei berichtet, wie die Polizei im vorherigen Silvestereinsatz mit Böllern attackiert wurde, mit Pyro, mit Feuerlöschern. Man sieht halt schon relativ gewalttätige Szenen. Das ist zum einen abschreckend, zum anderen kommt immer mehr dazu, wie ich jetzt feststelle. Und dann auch wieder der Wunsch in die Richtung, ach, Frauen und Frauenberufe. Die Familie ist dann auch ganz glücklich darüber, wenn dann die junge Tochter dann halt eher einen Frauenberuf ausübt und keinen gefährlichen Beruf, wo sie sich verletzen könnte. Ich weiß gar nicht, wie man es sagen kann.
Das aber ist ja noch so altbacken Schubladen,
denke ich. Ja, also ich wollte gerade sagen, diese Stigmatisierung muss man ja auch mal, ja, von Frauenberufen war ja auch, ja, Polizei ist.
Naja, aber man weiß ja auch so aus so Untersuchungen, dass in der Beratung für den Beruf die Eltern durchaus, wenn das Verhältnis stimmt, eine große Rolle spielen. Mhm. Und die Sorge von Eltern um das Mädchen ist vielleicht nochmal eine andere. Wir hatten ja auch um 2016, 17, 18 auch keine guten Geschichten rund um die Polizeiakademie. Da gab es eben einige Skandale, Skandelchen, die sich nicht unbedingt nachher bewahrheitet haben, aber die sehr viel Presse ausgelöst haben. Und ich glaube, dass auch durchaus Eltern so etwas verfolgen, darüber hinaus im mittleren Dienst die Assoziation, was Polizisten auch so ertragen im Alltag, an Gewalttätigkeit und so weiter. Und ich glaube, dass die Beratung dann vielleicht nicht so sehr in diese Richtung geht. Um den gehobenen Dienst, insbesondere Kriminalpolizei, müssen wir uns keine Gedanken machen, glaube ich, was den Frauenanteil betrifft.
Natürlich, das sind Zahlen, die das belegen, was Sie da gerade gesagt haben. Aber meine Wahrnehmung ist, in unserem Jahrgang auf jeden Fall, Markus, dass wir sehr viele taffe Frauen haben, die auch gerne zu Schupo gerade möchten oder auch total glücklich bei der Schupo sind. Weil das für mich nie ein Weg war, der in Frage gekommen ist für mich. Und ich bin ganz glücklich in der Kriminalpolizei. Und deswegen finde ich das interessant, was Sie gerade sagen. Also das ist, spricht ja auch eigentlich nur dafür, dass sich das auch ein bisschen innerhalb bei den Frauen auch ändert oder bei jungen Frauen ändert, dass sie sagen, nein, ich traue mir das durchaus zu, dieses Aufgabenfeld der Schutzpolizei.
Wenn ich jetzt mal an unseren Gast Sani zurückdenke, wo er erzählt hat, in seiner Hundertschaft sind halt auch nicht so viele Frauen. Er wusste nicht, wie es in den anderen aussieht, zahlentechnisch. Aber da waren wir halt auch schon recht verdutzt. Unser SEK, da brauchen wir gar nicht drüber reden, da ist leider auch noch keine Frau drin. So. Also wir haben schon deutlich noch Bereiche, gerade diesen Unterschied. Ich bin jetzt als Schupo im Einsatz oder ermittle jetzt irgendwo als Kripo. Schon ein deutliches Gefälle. Klar, haben wir auf jeden Fall viele Frauen. Wir haben auch absolut taffe Frauen, bei mir auch in der Klasse.
Ich habe eine Freundin von mir, die geht mir bis zur Brust. Die haut mich um. Also ich habe richtig Angst vor ESV im nächsten Semester.
Das ist auch jetzt nicht in der jetzigen Klasse, sondern in der alten, weil wir jetzt nur noch die Kripo-Klassen sind. Ja, diese kleine 61, die war ja Kampfmaschine auf zwei Beinen.
So, ja, da dachte absolut.
Ich, aber trotzdem, die Zahlen belegen es ja noch, wir haben noch nicht genug Frauen einfach da. So, und das ist schade. Eher einen Frauenberuf machen, wenn man das immer noch diese gesellschaftliche Stigmatisierung einfach stattfindet. Was haben wir jetzt vielleicht 40 Jahre knapp, dass Frauen den Polizeidienst ausüben?
Oh nee, länger. Also Kriminalpolizei ist natürlich nochmal anders zu bewerten. Wir hatten ja, oh Gott, Anfang der 20er Jahre die weibliche Kriminalpolizei, die aber andere Aufgaben wahrgenommen hat.
Schwerpunkt auf
Kinderdelikte. Aber ich glaube, so in den Mitte der 70er Jahre sind es erste Mal Kriminalpolizistinnen so als wirklich vollwertige Kriminalkommissarinnen eingestellt worden. Und von daher sind es dann schon mehr als 40 Jahre.
Ja, aber in der Schutzpolizei
das später hat
es sehr viel länger gedauert.
Und dann
so implementiert zu werden, sich wirklich durchzusetzen, es braucht einfach Zeit und kann nicht angeordnet werden.
Das soll hier gar nicht der Schwerpunkt dieses Podcasts werden, weil es soll vor allen Dingen um Ihre Werdegänge gehen. Aber trotzdem, finde ich, ist das ein Thema, was wir nicht auslassen dürfen, weil das ein Thema ist, was viele Frauen erleiden, das täglich oder fallen dem zum Opfer, ist Sexismus. Und wenn wir über Sexismus sprechen, dann möchte ich hier vor allen Dingen das Thema aufmachen, verbaler Sexismus, Diskriminierung, weil man eine Frau ist, was ja auch das Klischee ist, Frauen können gar nicht den Polizeiberuf ausüben. Das ist das schwache Geschlecht. Und wie soll denn eine Frau sich in einer Großeinsatzlage überhaupt behaupten? Ist Ihnen das in Ihren beiden Werdegängen, ist Ihnen das passiert, ist Ihnen das untergekommen?
Grundsätzlich glaube ich, dass in der Kriminalpolizei auch aufgrund dieser kleinen Teams großer Eigenverantwortlichkeit eine andere Situation ist. Es ist mir gar nicht so oft geschehen, wie es angenommen wird. Aber man ist, glaube ich, ein paar Jahrzehnte zuvor mit Sprache, mit Anzüglichkeiten, mit eigentlich heute bewerteten Unverschämtheiten, die hat man ganz anders sich getraut. Und dann ist nach und nach so ein Bewusstsein entstanden, dass es echt nicht okay ist und dass es total okay ist, zu sagen, dass man das nicht möchte. Und für mich kann ich sagen, je mehr, also ich war nicht persönlich sehr stark davon betroffen. Ich habe ein paar einzelne Dinge erlebt, über die ich heute noch schmunzeln muss, wo sich richtig was verändert hat in der Behörde und wo, wenn ich so einen Punkt gesetzt habe im Sinne von, das möchte ich nicht, auch erstmal Stille war, auch eine Atmosphäre, wie soll ich sagen, die Temperatur wurde geringer im Raum. Also das mussten dann auch männliche Kollegen sich erstmal dran gewöhnen, dass es irgendwie nicht mehr passt. Und ich finde, da hat sich sehr, sehr viel verändert. Andererseits in der PA, also als ich noch dort war, habe ich unter den jungen Leuten wahnsinnig viel Sexismus erlebt. Also die Art und Weise, wie man miteinander spricht, wie man sich auf Insta, auf allen digitalen Medien austauscht, Sexualität überhaupt, wie soll ich sagen, das ist alles möglich. Mhm. Ja, das ist alles möglich, obwohl es auch ganz viele Verletzungen einbezieht. Da war ich manchmal erschrocken über Einzelsachverhalte, die auch zwischen Nachwuchskräften stattgefunden haben. Und ja, es gab dort auch junge Frauen, die zum Beispiel in einer Hundertschaft oder so Sexismus erlebt haben, gar keine Frage. Und ich aber finde, dass so, wenn sie sich getraut haben, darüber zu sprechen, haben sich plötzlich auch ältere Kolleginnen und Kollegen getraut zu sprechen. Und dann muss ich aber sagen, dass Führungskräfte sehr stark und deutlich reagiert haben. Und das ist, glaube ich, eine absolut positive Entwicklung. Aber ich glaube, darum geht es, dass klar ist, dass es nicht okay ist, dass man da Hilfe findet, auch bei Vorgesetzten, und nicht den Mund halten muss. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es jahrzehntelang auch anders gewesen ist. Ja.
Na, wenn ich jetzt einfach nur an bestimmte Feiern denke, egal ob nun in der Dienstgruppe, in einem Streifendienst oder bei den Hundertschaften, dann existiert dort eine ausgelassene Stimmung. Und wenn männliche Vorgesetzte, bei mir, ich hatte nie eine Frau als Vorgesetzte, naja, und wenn die Stimmung halt gut ausgelassen ist und dann wird ein doch etwas langsamer Song beispielsweise gespielt, dann werden Frauen gefragt, ob sie halt dann wirklich dann auch, naja, tanzen möchten. Wir hätten vielleicht noch gesagt, einen Blues tanzen wollen, ich weiß nicht, ob der Begriff...
Ja, doch, klar,
so hieß es damals.
Ja, okay. Engtanz.
Es war also kaum Bewegung zu erkennen.
Ich wollte das nie, weil ich wollte mit meinen Vorgesetzten nicht nah sein und nicht intim oder wie auch immer. Das wollte ich einfach nicht und habe dann gesagt, nein. Und die waren echt erschrocken. Und ich habe mich immer gewundert, warum tanzen jetzt die anderen Frauen, meine Kolleginnen, genau mit dieser Person, wenn sie es doch auch nicht wollen. Und dann hatte ich in einem Dienstbereich auch junge, gerade Polizeikommissarinnen, die noch gar nicht so lange draußen, also fertig war mit ihrem Studium. Und dann habe ich sie auch ermutigt und gesagt, du musst nicht mit ihm tanzen, wenn du das nicht möchtest. Er hat sich aber nicht getraut. Es gab schon so beklemmende Situationen und ich kann heute eigentlich nur sagen, nee, also ich stehe dazu. Ich habe immer gesagt, nein, will ich nicht. Und ja, dann hat mich halt mein Vorgesetzter mehrere Wochen nicht angeguckt und auch nicht angesprochen. Aber das war mir egal. Also ich konnte halt für mich noch in den Spiegel schauen und ich wollte es einfach nicht. Andere Situationen gab es natürlich auch mit hochrangigen Führungskräften, die auch alle so verwundert waren. Was mich schon sehr geprägt hat, ich habe es am Anfang gar nicht so wahrgenommen, dass ich das Gefühl hatte, ich musste als Frau, die im gehobenen Dienst einen bestimmten Karriereweg anstrebt, ich musste immer mich anders beweisen, stärker beweisen, doppelt beweisen als meine männlichen Kolleginnen und Kollegen. Ich musste immer davon überzeugen, dass ich als Frau die Leistung bringe, die von mir gefordert wird. Ich wurde immer kritischer betrachtet. Damals, als ich in die Dienstgruppenleitung gegangen bin, mein Dienstgruppenleiter, naja, die erste Aussage von ihm war, nee, also eine Frau nehme ich nicht, also schon ja nicht als Vertreterin, nee, nein. Naja, wir haben sehr gut funktioniert und ich musste aber ihm erstmal beweisen, dass ich sehr wohl auch Einsätze führen kann, dass ich Mitarbeiter führen kann, dass ich Mitarbeitergespräche führe, Kritikgespräche, dass ich die Dienstplanung hinbekomme. Er ließ sich natürlich auch davon überzeugen und wir waren zum Schluss ein sehr gut eingespieltes Team. Trotz alledem, ich musste mich immer beweisen und wann war ich das leid? Dafür kann ich heute sagen, mit vollem Ehrgeiz und mit jeder Leistung, die ich gebracht habe, bin ich einen Schritt weitergekommen und ich hatte ein Ziel vor Augen. Ich wollte unbedingt eine Führungskraft werden und das bin ich. Und von daher war es zwar hart und auch steinig manchmal, gerade als Frau.
Trotzdem haben Sie beide, gerade Frau Knapp und Frau Beuseifert, sehr wichtige, also nicht nur, dass Ihr Werdegang natürlich auch als Beispiel für alle jungen Frauen in dieser Behörde zählen kann oder gelten kann. Sie haben auch was ganz Wichtiges beides gesagt und zwar den Mund aufmachen. Und Nein heißt Nein. Und Übergriffe, egal ob die verbal oder körperlich sind, sind nie in Ordnung. Und wenn man etwas nicht möchte, als Frau und auch als Mann, oder als weiblich gelesene Person, das muss akzeptiert werden. Ob der einen blauen Strich hat, ob der zwei silberne Sterne hat oder ob der, keine Ahnung, ob der mit einer Krone mit einem Polizeibären vorne durch die Gegend rennt. Wenn man nicht angefasst werden möchte oder wenn man nicht diskriminierend behandelt werden möchte oder das Gefühl hat, dass das gerade passiert ist, dann muss man den Mund aufmachen. Und das möchte ich auch allen jungen Anwärterinnen und auch allen Frauen generell immer mit auf den Weg geben. Traut euch das.
Ja, so schwer das auch immer ist, sich zu überwinden. Gerade auch, ja, jetzt nicht untereinander zu kommunizieren, sondern auch direkt zu Vorgesetzten, das zu kommunizieren. ja. Angst zu haben, wie steht es dann um die berufliche Perspektive oder irgendwas, das ist alles nebensächlich. Es muss einfach zur Sprache kommen, dass sowas passiert ist, weil sowas darf einfach nicht mehr passieren.
Da habe ich nämlich auch die Erfahrung gemacht, dass Vorgesetzte oder Betreuer, die männlich waren bis jetzt auch bei uns allen, dass wenn man da mit solchen Anliegen auf die zugekommen ist, die haben in diesen Fällen super reagiert. Die auch sofort gesagt haben, nein, das geht gar nicht, was ist da passiert? Und da hier geht es wirklich nicht um schwere Straftaten, sondern hier geht es darum, ich fühle mich gerade unberecht behandelt, weil ich eine Frau bin. Oder der und der hat das und das zu mir gesagt, das lasse ich so nicht stehen und das möchte ich nicht, dass so über mich gesprochen wird. Und das passiert aber nicht nur bei der Polizei, sondern es passiert überall. Nochmal ganz klar hier sagen, dass das kein Problem von irgendeiner Polizeibehörde ist, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem, Sexismus. Und ich finde, das hat sich zum Positiven verändert.
Also ich will da wirklich nur mal was zu sagen, weil in dieser PR-Zeit, also erstmal geht es ja darum auch, welche Botschaft sendet so eine Akademieleitung zum Beispiel aus.
Absolut.
Ja? Und kann man da hingehen, sich anvertrauen, auch beraten, wie man dann in Zukunft vorgehen möchte. Vielleicht möchte man ja gar nicht das, was der Vorgesetzte dann alles vorschlägt. Vielleicht will man gar kein Disziplinarverfahren einleiten, sondern man möchte einfach nur, dass der oder diejenige etwas nicht mehr tut, sich entschuldigt, sich verändert, andere in dieser Weise nicht belästigt oder so etwas. Und die Atmosphäre kann man natürlich auch durch Führung. Also ich habe mir sehr viel Mühe da gegeben, das zu signalisieren und die Nancy wird es genauso machen. Das führt dann auch dazu, dass klar ist, also mit uns als Führung, wofür wir stehen. Und das ist, glaube ich, so wichtig in der Führung. Wofür stehst du? Und ich war ganz stolz auf diverse Nachwuchskräfte, gar nicht mal nur Frauen, sondern auch Männer, die nämlich in der Akademie eine ganze Menge darüber gelernt haben, wie so die ethischen, die Werte und so sind, was auch von ihnen erwartet wird. Und haben dann manchmal im Praktikum nicht unbedingt das erlebt und haben aber darüber berichtet. Und das war gut für alle Seiten. Ja? Insbesondere, wenn es noch so in der Form ist, dass man es noch nicht im strafrechtlichen Bereich betrachten muss, sondern dass man noch miteinander reden kann, dass man ein Konfliktgespräch führen kann, dass man Kritik, also dass man sich noch austauscht und eine Lösung, eine Verhaltensveränderung erreicht. Und da haben einige Nachwuchskräfte in den letzten Jahren Dinge ausgelöst, das ich sehr mutig fand und kann immer nur dazu ermutigen, das auch weiterhin zu tun.
Wann sind Sie sich denn, Frau Boy-Seifert und Frau Knapp, das erste Mal begegnet?
Ich war ja die Personalreferentin für den höheren Dienst. Da hatte ich mir auf die Fahnen geschrieben, das passt super zum Thema, war gar nicht vorbesprochen, den Anteil von Frauen im höheren Dienst zu erhöhen und dazu irgendwie beizutragen. Wie kannst du das machen? Und habe gedacht, ja, du hast einen großen Nachteil. Du bist keine Mutter. Wenn man die allerhöchsten Funktionen der Polizei Berlin sieht, die Frauen besitzen, ist ein hoher Prozentteil davon ohne Kinder. Und es ist ein kritischer Aspekt, muss ich ehrlich sagen. Ja, weil wir vielleicht das eine und andere nicht geschafft hätten, wenn wir zwei kleine Kinder hätten betreuen wollen. Gute Mütter sein. Also das ist gar nicht so einfach, das alles zu schaffen, die Erwartungshaltung immer zu erfüllen. Jedenfalls habe ich mich auf den Weg gemacht und habe mir Kolleginnen aus dem höheren Dienst dazugenommen, die aber Mütter waren, sodass wir beides abdecken konnten. Und dann sind wir durch die Direktionen und Ämter gezogen und haben eben geworben. Und das Witzige ist, dass die Nancy damals in der Direktion, alten Direktion 3 war. Weiß ja nicht, ob du dich da erinnerst.
Ja.
Und da war sie noch Oberkommissarin. Und hatte, wir haben uns super verstanden, eine tolle Zeit gehabt, aber wir sind total unterschiedlich. Und sie hat irgendwie immer einen Plan. Und sie hat dann gesagt, naja, sie ist doch nicht ganz sicher, ob das jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist. Sie glaubt, es wäre besser, sie wäre schon Hauptkommissarin. Das ist meine Erinnerung. Und da habe ich gesagt, also jetzt lass doch die Hauptkommissarin. Wichtig ist doch, dass du zu dem Zeitpunkt dich genügend vorbereitet fühlst, nutze die Chance und so. Und sie hatte dann eine ganz andere Auffassung. Am Ende weiß ich gar nicht, ob du das abgewartet hast oder nicht. Aber da haben wir uns jedenfalls nach meiner Erinnerung das erste Mal ja bewusst kennengelernt. Stimmt das?
Ja. Ja. Es gab diese Informationsveranstaltung für junge Frauen, die sich, oder überhaupt für Frauen, die sich für einen höheren Dienst interessieren. Und um ehrlich zu sein, ja, na klar, ich hatte ja das Ziel, in den höheren Dienst aufzusteigen. War aber gerade relativ frisch stellvertretende Dienstgruppenleiterin. Es gab damals eine Zeit, in der man im gehobenen Dienst geäußert hat, ich möchte gern in den höheren Dienst. Wurde man sofort skeptisch angeschaut, hinterfragt, hätte man denn überhaupt die Kompetenzen dafür und den Intellekt? Naja, passt es überhaupt? Dann noch als Frau? Also, naja, das war schon eine Zeit, eigentlich hat sich niemand so richtig offen geoutet. Ich auch nicht. Aber trotz alledem, ich musste mich ja outen. Ich wollte unbedingt zu dieser Informationsveranstaltung. Ich dachte, als Hauptkommissarin hätte ich ein besseres Standing im Auswahlverfahren. Weil man mir dann natürlich unterstellt, mit 3 silbernen Sternen anstatt 2, ich hätte mehr Berufserfahrung und auch Führungserfahrung. Also war mein Plan, ich warte ab, bis ich Hauptkommissarin werde.
Aber da haben sich auch so schon so Unterschiede so dargestellt. Bei mir war, wenn ich ganz ehrlich bin, lange Zeit waren die Dinge sehr gut, aber planlos. Also ich fand es immer super da, wo ich war.
Das ist natürlich der Luxus, den man hat, wenn man früh in die Behörde einsteigt. Und dann kann man, oder was heißt dann kann, denn dann hat man die Zeit, echt mal sich alles anzugucken, viele Wege einzuschlagen. Ich meine, Sie, Frau Boy-Seifert, haben dann mittlerer Dienst. Sie haben ja nochmal studiert.
Ja, und habe aber anders als heute im Bachelorstudiengang dann nur 2,5 Jahre studiert als Aufsteigerin und bin dann in den gehobenen Dienst quasi dann aufgestiegen.
Wenn ich jetzt so andere Studierende in unseren Gruppen habe, die jetzt ja 10, 12 Jahre jünger sind, natürlich haben die in diesen 10, 12 Jahren nochmal Zeit, andere Bereiche zu durchlaufen, kennenzulernen, auch was Frau Knapp, Sie vorhin meinten. Sie waren mal da und haben mal da reingeschnuppert. Dann halt alles, bevor ich nachher irgendwo Führungskraft bin, alles bewerten können an Arbeit, was sie davor ja schon gemacht hatten. Ist halt schwierig, wenn du erst mit 30 ankommst, sagst, hier bin ich und dann erst mit 34, 35 fertig bist mit dem Studium.
Na, guck mal, ich werde 35 und dann erstmal 3 Jahre noch zu Beamter auf Lebzeit, nämlich 38. Ob ich da dann irgendwie noch sage, ich mache dann nochmal ein Studium in HD, was ich auch immer dachte, als ich angefangen habe hier, da habe ich noch gedacht, ja, der HD-Ding auf jeden Fall. Weiß ich jetzt gerade nicht so. Ich bin erstmal froh, wenn das Studium durch ist. Und auch generell, ich möchte ja auch, egal wie alt ich bin, ich möchte auch meine Behörde kennen, dann rotieren wir ja auch erstmal 3 Jahre. Ja. Und ob ich dann überhaupt noch sage, ich gehe in dieses Rotationsprogramm auch 3 Jahre, um überhaupt eine Führungskraft zu, was weiß ich denn? Ich möchte doch erstmal die Behörde kennenlernen. Und, ne,
dann überhaupt mal, wenn es mir da nicht gefällt. Ich sage, ich möchte das nochmal machen, dann möchte ich da halt auch nochmal hin.
Ja, und dann bin ich Mitte 50 und dann gehe ich bald schon wieder in Pension. Und dann ist das auch schon, also ist ja so, ne?
Naja. Trotzdem brauchen wir auch Leute, die spät anfangen, so das wollen wir jetzt ja nicht schlecht machen.
Dann, okay, dann sind Sie beide im HD, im höheren Dienst irgendwann gewesen. So, Frau Knapp, dann sind Sie uns ja an der Polizeiakademie irgendwann begegnet und auf einmal saß dann Frau Boy-Seifert vor uns. Wie ist es denn dazu gekommen, Frau Knapp, dass Sie dann irgendwann Leiterin der Polizeiakademie wurden?
Unsere damalige Vizepräsidentin, die Frau Koppers, und die hat gesagt, also Frau Knapp, ich möchte Sie richtig fördern und damit, Sie müssen irgendwo hin, wo Sie richtig wahrgenommen werden. Jetzt, also ich, Frau Kripo, Prävention, blond. Sie werden Abschnittsleiterin, Abschnitt 53 in Kreuzberg.
Ja. Okay. Gib mal her.
Und ich war übrigens so neidisch, weil ich wollte auch gerne Abschnittsleiterin des A53 werden, war aber noch gar nicht so weit. Aha. Und habe aber immer darauf hingearbeitet und jedem gesagt, ich würde, also wenn ich einen eigenen Abschnitt bekomme, dann bitte A53. Das wäre so mega gut. Dazu kam es aber nie.
Wenn man jetzt aber sieht, Kriminalpolizei, dann Leiterin Führungsdienst, dann PPR-Stabfunktion, Personal, dann Prävention im LKA und dann... Zieh doch mal die Uniform an und werde Leiterin eines der bedeutendsten Abschnitte in Berlin. Toi, toi, toi. Eine Riesenherausforderung. Ich hätte mir auch gewünscht, dass man mir fürsorglich vielleicht mal ein paar Monate bei der DEV ermöglicht. Also Direktion Einsatz und Verkehr, wo ja im Wesentlichen die großen Polizeieinsätze geführt werden, was auch im Abschnitt 53 eine sehr große, eigentlich wöchentliche Rolle gespielt hat. Ich aber gar keine Erfahrung hatte, gar keine. Ich hatte vorher eine solche Einsatzlage noch nie geführt. Insofern hat sie es sehr, sehr gut gemeint, aber da steckte auch eine Menge Risiko drin. Ehrlicherweise. So, und dann begann allerdings eine super geniale Zeit meines Dienstlebens. Da hatte die Nancy schon recht. Heute kriege ich noch Gänsehaut, wenn ich an den Abschnitt denke. Allerdings, und jetzt kommt wieder so dieses Frauenthema, es wurde medial begleitet. Ich bin in der Taz thematisiert worden. Das hatte ganz sicher auch mit anderen Gründen zu tun. Aber ich glaube, dass keinem männlichen Kollegen etwas Vergleichbares passiert ist. Und das hat es natürlich auch nicht leicht gemacht, in so eine Position einzusteigen. Cotti, Girlie, 1. Mai, Gerd, Hauptmannschule, eine Bezirks Bürgermeisterin, Frau Herrmann.
Sehe ich Sie, Frau Knapp. Sehe ich Sie mit dem Tonfach.
Und das hat mich nochmal geerdet, nach diesen etwas stäbischen Verwendungen, nochmal zu spüren, was die Kolleginnen und Kollegen da draußen eigentlich so jeden Tag für Aufgaben haben, wie die gefordert sind und wie sie gerade in diesen Bezirken so besonders belastet sind. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit. So, jetzt, ich komme aber zu der Frage. Es gab nämlich tatsächlich eine große, ja, über mehrere, fast ein halbes Jahr andauernde Skandalsituation rund um die Polizeiakademie. Lief durch alle Gazetten, jeden Tag Seite 1, ganz problematisch. Und irgendwie gab es keine sichtbare Lösung. Jedenfalls bin ich gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, die Leitung in diesem Zustand, in dieser Situation zu übernehmen. Die ganze Organisation, Polizeiakademie, war gerade komplett umgestellt worden, muss man auch sagen. Das ganze Ausbildungsformat mit einer völlig anderen Philosophie hat sich nicht besonders bewährt, ehrlich gesagt. Also das ganze Format Polizei, Ausbildung und Fortbildung ist explosionsartig angestiegen, gar nicht mehr vergleichbar mit der alten Landespolizeischule. Da war ich gar nicht so begeistert, weil ich dachte, ich war weder im mittleren Dienst, bin nicht angetreten, war nie Ausbilderin, war auch überhaupt keine Lehrkraft. was bitte habe ich jetzt, dass ich jetzt diese Polizeiakademie aus den Medien rausbekomme oder was auch immer. Und dann begann die schwierigste Zeit, die anspruchsvollste Zeit meines ganzen Polizeilebens. Das sage ich auch immer wieder. Also die ersten 2 Jahre, so von 2018, da ging es wirklich darum, Medien zu beruhigen im Innenausschuss. Es gab einen Sonderermittler. Es war wirklich, wirklich viel los.
Darf ich mal ganz kurz fragen, weil ich weiß es wirklich nicht. Was war das für ein Skandal oder was waren das für
Skandale? Naja, also es hat sich so langsam, also ich glaube, ausgelöst war das Ganze, die Art der Polizeiausbildung ist verändert worden. Ein bisschen da hier, wir bilden Erwachsene aus, die ganze Art von Hierarchie sollte abgebaut werden. Also eine ganz andere Systematik und auch Philosophie. Es hat sich aber nicht als positiv bewahrheitet, weil in dieser Heterogenität, in der die jungen Leute im mittleren Dienst da ankommen, ist es sinnvoll, sie zunächst mal einzuschwören auf Regeln, Gemeinsamkeiten, Disziplinen. Also es war richtig. Und dieses Aufgeben von solchen ganzen Regeln hat zu nichts Gutem geführt. Dabei gab es vereinzelt Dinge, dass dann plötzlich Bilder veröffentlicht wurden, wo die Füße auf den Tischen waren. Also ein gewisser Eindruck in der Öffentlichkeit entstanden ist. Und dann hat jeder plötzlich was zu sagen gewusst. Dann gab es Schlägereien in der Kantine. Dann war die Unterwanderung durch arabische Großfamilien. Es ist, jeden Tag gab es etwas Neues. Und nachher war es ganz, ganz schwer noch zu beurteilen, ob da objektiv Richtiges dabei war. Okay. Aber der Skandal ließ sich irgendwie nicht so richtig aufhalten. Gab auch eine Unzufriedenheit mit dem neuen System der Lehrkräfte, die sich dann auch in den politischen Raum geäußert hat. Also es war kaum noch einzuholen.
Da macht es jetzt tatsächlich Klick bei so ein paar Dingern, die sie. Aber ich war so weit weg von der Polizei, bis ich mich entschieden habe, zur Polizei zu gehen. Ja, dass das nichts war, was mich irgendwie erreicht hat, wahrscheinlich einfach.
Das Schöne ist ja, dass sie es gar nicht mehr wissen. Da ist uns ja was gelungen, ne?
Ja, nein, total. Ja, ist ja wirklich.
Weil
so,
die Polizeiakademie ist jetzt nicht mehr von Skandalen getragen. Wir haben einen ganz anderen Aufbau, wir haben eine andere organisatorische Absicherung. Wir sind zu vielen Dingen wieder zurückgekehrt, die sich als gut erwiesen haben, was die Regelungssituation betrifft. Die Nachwuchskräfte haben heute eine Stimme, es gibt eine gute Betreuung. Also es ist einfach dieses Bedürfnis, sich nach außen zu äußern und auf irgendwas hinzuweisen, ist auch verringert worden, weil man nach innen sich äußern darf. Und also es ist ja heute nicht Thema. Und als wir eigentlich dachten, Ende 2019, wir sind jetzt fertig, haben alles geschafft, kam am 18. März 2020 Corona.
Wir haben mit Masken noch angefangen zu studieren. Ja. Sie haben uns, da saßen wir mit FFP2-Masken, das stand ganz fett auf unserer Einladung.
Wir hatten 3.500 Nachwuchskräfte, die plötzlich nach Hause geschickt wurden. Und jetzt kommt der Knaller, es gab kein WLAN. Das hieß, wir haben E-Mails in 3.500 Postfächer geschickt. Ja, dann ging das Ganze wieder von vorne los, also dieser Krisenmodus. Wie immer mit Hybridunterricht, dann wurde gekämpft innerhalb der Behörde. Ich habe gekämpft innerhalb der Behörde um WLAN auf dem Campus. Heute Selbstverständlichkeit, hatten wir nicht. Das war dann eigentlich die zweite Riesenherausforderung an der Akademie. Es war jedenfalls so, dass dann personelle Bewegung einfach ins Spiel kam. Mein Vertreter gewechselt ist woanders hin und die Nancy gehandelt wurde für meine Vertretung. Auch mit dem Ziel, mir gegebenenfalls mal nachzufolgen. Wir hatten aber wirklich großes Glück, beide miteinander, weil wir ein Jahr lang, und das ist in der Behörde nicht selbstverständlich, so Schulter an Schulter, Seite an Seite zusammen den Weg gegangen sind. Ich konnte ihr alles erzählen, was wir da 3 Jahre lang so erkämpft hatten. Sie konnte sich eine Übersicht darüber verschaffen, ob sie das auch okay findet. Wir haben ganz vieles gemeinsam gemacht. Wir waren Klassensprecherrunden, Klassenlehrerrunden, alles zusammen. Dann gab es die Übergabe. Ich habe die PA verlassen. Nancy hat übernommen. Aber war wirklich ein großes Glück, den Weg so ein Jahr gemeinsam zu gehen. Einfach, weil vorher so sehr viel passiert war.
Also auch vielleicht mal ein schönes Beispiel dafür, dass es eben nicht diese Stutenbissigkeit, die ja oft gerne da unterstellt wird zwischen
und
Frauen.
Und das war wieder so. Ich hatte es schon mal bei LKA Pref mit einer Kollegin in der Führung zusammen und hier ist unterschwellig das wieder. Ja, die sind ganz unterschiedlich und das wird knallen und so. Und
ganz ehrlich, die miteinander klarkommen und dann,
Ich weiß gar nicht, ob man sich das bei einem Männerduo überhaupt fragt.
Nein.
Die Nancy ist eine extrem hilfsbereite Kollegin auch, die Sachen möglich macht. Und
na, ist ja so, wenn Frau Boy-Seifert uns nicht hier die Türen geöffnet hätte, dann gäbe es Verschlusssache nicht. Muss man auch einfach so sagen. Also sie fördern auch Kreativität in der Behörde. Behörde, junge Nachwuchskräfte, sie haben immer ein offenes Ohr für uns gehabt und haben das nach wie vor. Und
ja, aber wir entwickeln uns doch nicht weiter, wenn wir keine innovativen Projekte zulassen, wenn wir keine kreativen Ideen zulassen. Da muss ich mal dazu sagen, ich weiß, dass dieses eine Jahr, in dem ich die Stabsleiterin in der Polizeiakademie war und Frau Knapp begleitet habe, das hat mir ganz viel gebracht, weil ich sehr wohl mitbekommen habe, dass wir ganz viele Nachwuchskräfte, also Anwärterinnen, Anwärter haben, die mit einer Berufserfahrung kommen, die mit kreativen Ideen, Überlegungen kommen, die sich auch entfalten wollen, die sehr gerne auch eine Selbstwirksamkeit auch in der Ausbildung haben wollen. Und wenn man das nicht fördert, sondern von Beginn an irgendwie stoppt, dann entwickelt man sich nicht weiter. Mhm. Und so habe ich aber die Akademie auch wahrgenommen, als ich in die Akademie kam, dass es zum einen ein sehr angenehmes Führungsteam und Führungsmiteinander gab oder jetzt auch immer noch gibt, dass die Lehrkräfte alle engagiert dabei sind und dass wir tolle, junge Anwärterinnen und Anwärter haben, die sich nicht den Mund verbieten lassen, die sehr wohl auch selbstbewusst auf einen zukommen und bestimmte Verbesserungsvorschläge haben. Es ist ja nicht so, dass einfach nur die negativen, also aus deren Sicht negativen Dinge berichtet werden, sondern dass eigentlich die erste Ansprache immer ist, Frau Boseifer, darf ich Sie mal kurz sprechen? Ich habe einen Verbesserungsvorschlag. Und dann denke ich, aha, na mal hören. Und das habe ich halt einfach auch in diesem ein Jahr erlebt. Es lohnt sich zuzuhören, Ideen aufzunehmen, mitzunehmen, darüber nachzudenken und für sich eine Entscheidung zu treffen. Und gute Ideen müssen gefördert und unterstützt werden. Kann auch eigentlich nur jeden ermutigen, nicht immer sofort alles abzublocken und zu sagen, nein, gibt's nicht, haben wir noch nie so gemacht. Hinhören, vielleicht können wir es diesmal oder auch mal wieder in eine andere Richtung lenken oder halt etwas unterstützen. Und damals zum Beispiel zur Corona-Zeit, zur Corona-Zeit, als Frau Knapp dargestellt hat, oh mein Gott, dann kam Corona und wir hatten, also zum einen musste die Polizeiakademie geschlossen werden. Ich war zu dem Zeitpunkt in der Personalabteilung und hatte unter anderem das Einstellungsbüro. Und jetzt habe ich überlegt, wie bekomme ich denn jetzt die Bewerberinnen und Bewerber eigentlich zum Einstellungsverfahren, zum Einstellungstest und kann ich das denn überhaupt noch machen? Ich glaube, alle Polizeien der Länder haben gesagt, nee, also dann stellen wir aktuell nicht ein. Für mich war aber klar, ja, da müssen wir natürlich einstellen, das ist doch logisch. Hat sehr viel Kraft gekostet. Da musste ich natürlich auch mit Frau Knapp sprechen. Wann wird eigentlich die Ausbildung wieder im Präsenz stattfinden? Wie kann sie stattfinden? Wie können wir dann die Ernennungsveranstaltung durchführen? Kriegen wir so viele Nachwuchskräfte oder Anwärterinnen, Anwärter eigentlich dann auch an den Start, dass sie halt ihre Ernennungsurkunde auch bekommen? Und so hatten wir halt einfach ab und zu mal miteinander zu tun.
Weil wir halt jetzt oft gesagt haben oder davon geredet haben, Verbesserungen oder irgendwas, mich würde mal interessieren oder überhaupt eine kleine Aufforderung nach draußen. Was würden Sie gerne persönlich aktuellen Auszubildenden, Studierenden oder potenziellen BewerberInnen irgendwie mit auf den Weg geben wollen, außer kommt zur Polizei Berlin?
Also ich glaube, wir sind wirklich in einer anderen Zeit auch angekommen. Also ich finde, so Mut zu haben, das hat ja Frau Boseifer schon gesagt, das sind gerade so auch im gehobenen Dienst, sind ganz viele Geschichten schon davor passiert. Sie bringen ganz viel Kompetenz mit, deswegen ist eigentlich egal, wie alt sie jetzt sind, weil das ist ja vorher was passiert. Ja, sie bringen ja schon was mit rein, was für diese Polizei förderlich sein kann. Und das, was sie mitbringen, ihre Ideen, ihre ja schon Berufsverständnis und so weiter und Erfahrungen mit einbringen, mutig sein, es vortragen, sich nicht zurückweisen lassen. Man kann immer mal an irgendeine Wand schlagen, aber dann gibt's einen anderen Weg und dann kommt man durch. Das finde ich wichtig. Und ich finde persönlich auch wichtig, weil wir jetzt sehr, sehr viel über diese Rotationskonzept und so sprechen. Also für meinen Werdegang kann ich nur sagen, wenn es möglich ist, so viel wie möglich sehen. Erstmal in den Schuhen der anderen laufen. Das macht sehr viel mit dem Respekt, macht sehr viel mit der allgemeinen Kompetenz, ja, für ganz viele Bereiche. Um dann zu einem bestimmten Zeitpunkt X zu sagen, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 gesehen, mein Herz schlägt irgendwie da. Und auf diesem Weg vielfältig, mutig, kreativ sein, sich einbringen. Die Polizei braucht das.
Jetzt sind wir aber zwei Frauen, die sich nie zu fein waren für eine Aufgabe, die sich nicht geziert haben. Und egal, wie groß die Herausforderung ist, wir haben sie angenommen. Und wenn man einfach was erreichen will, muss man unerschrocken mutig sein und auch den Weg gehen und auch die Aufgaben wahrnehmen. Was ich heute jetzt aktuell in dieser Situation nicht mehr, aber noch bis vor 2, 3 Jahren habe ich es bereut. Denn mir ist in meinem ganzen Karriereweg immer wieder unterstellt worden, es tut mir leid, du kannst jetzt nicht Zugführerin werden, du kannst nicht Abteilungsführerin werden, du hast keine Berufserfahrung in einem geschlossenen Verband, in einer geschlossenen Einheit, du warst nie bei einer Einsatzhundertschaft. Und alle, die sich dafür einsetzen, denen muss ich sagen, das stimmt, das habe ich nicht. Aber ich war bereit, das zu probieren oder mir das anzueignen. Da habe ich mir dann einfach damals gesagt, schade, dass du dich damals für einen Abschnitt entschieden hast, nicht für die Einsatzhundertschaft. Und so sind mir in vielen Stellen bestimmte Dienststellen verwehrt oder Führungsfunktionen verwehrt worden, weil mir unterstellt wurde, ich habe dort nicht diese Berufserfahrung, ich bringe Einsatzerfahrung nicht mit. Und da habe ich mir dann immer wieder, oder da kam dann so mein rebellisches Kind in mir durch, warum sagen mir andere, was ich nicht kann? Ich weiß, was ich kann und ich kann das. Und deswegen würde ich gerne jungen Frauen mitgeben, wenn ihr einen bestimmten Karriereweg gehen möchtet, dann seid mutig und nehmt auch Einsatzhundertschaft mit. Bewährt euch auch in einem Abschnitt oder in einem Dienstbereich, der bedarfsorientierten Dienst macht, bei der FAO, im Streifendienst, K. Nehmt eigentlich alles mit und alle Aufgaben. Damit kann euch niemand sagen, nö, da bringt ihr keine Erfahrung mit. Doch, die Erfahrung bringen wir mit. Und deswegen, ich habe mir nicht so gern sagen lassen, was ich nicht kann, weil ich weiß, was ich kann und habe es bis jetzt auch immer jedem beweisen können, wenn ich die Chance hatte in diesem Aufgabengebiet.
So, und ich als Studierende, ja, jetzt haben wir hier zwei Frauen in den Boss-Positionen und ich als Studierende kann ja vielleicht auch nochmal sagen, genau das ist es nämlich, man muss das alles mitmachen in der Ausbildung, man sollte alles mitnehmen und auch sich durchbeißen, wenn es einem nicht so leicht fällt, einfach trotzdem machen und sagen, das wird schon. Selbst wenn das nochmal passiert, weil das kann passieren, wenn irgendeiner zu euch sagt, ach ja, Mäuschen oder ja, war ja klar, dass du das nicht, doch, beißt euch durch und ihr seid in vielen Disziplinen, egal ob das Kopfdisziplin oder auch Sportdisziplin sind, ihr könnt auch teilweise viel besser sein als eure männlichen Kollegen oder ihr seid gleich gut und lasst euch da nichts erzählen oder lasst euch da abwerten und selbst wenn es nervt, durchbeißen, weil das gehört dazu und das macht euch, das lässt euch ja nur wachsen. So kann man das vielleicht abschließen und rund machen hier, oder?
Ja, ich finde auch so an alle, die irgendwie vorhaben, sich bei der Polizei zu bewerben oder vielleicht auch am Zweifeln, sich bei der Polizei zu bewerben, versucht es einfach erstmal. Weil ohne es einmal probiert zu haben und zu gucken oder mal hier drin zu sein, mal auszuprobieren, wie ist es wirklich, kann ich das? Wir haben jetzt gerade von zwei sehr hochrangigen Frauen in unserer Behörde auch Geschichten gehört, auch von rebellischen Zeiten, die man unentschlossenen Zeiten, vielleicht auch Positionen, die man vielleicht am Anfang nicht erstmal bekleiden wollte. Man wächst einfach mit seinen Aufgaben und ich möchte einfach nur allen oder gerne, dass wir irgendwann diesen Gap einfach mal füllen können, ein Gleichgewicht von Männern und Frauen auch zu haben. Ja, einfach mal erstmal probieren oder macht das, worauf ihr Lust habt.
Polizistin sein, man ist da nicht so Ende, man ist kein Männerberuf. Ich würde gerne, weil es ist immer noch Weltfrauentag, Ladies, ich würde gerne die Runde abschließen, dass jede von uns jetzt eine Frau nennt. Es muss keine Polizistin sein, die einen positiven Einfluss auf uns hatte oder uns positiv geprägt hat. Und ich würde gerne das Wort an Frau Knapp als Erste geben.
Darf ich auch zwei Frauen nennen?
Selbstverständlich.
Also einmal aus dem persönlichen Bereich, das ist meine eigene Mutter, die irgendwie immer an mich geglaubt hat und der ich viel zu verdanken habe. Und das Zweite, das muss ich wirklich sagen, ist eben Frau Koppers gewesen, die an einem entscheidenden Wendepunkt meiner Karriere, die ich selber gar nicht geplant hatte, Wesentliches mir ermöglicht hat, Zutrauen hatte. Sie hatte ja auch selbst was zu verlieren mit dieser Besetzung, ja. Und irgendwie das Vertrauen in mich hatte, dass ich das irgendwie leisten könnte. Und ja, beiden Frauen auf ganz unterschiedliche Weise bin ich da sehr verbunden.
Also so wirklich positiv in meinem Privatleben überrascht hat mich die Frau meines Bruders. Mein Bruder hat damals seine Freundin kennengelernt und zu dem Zeitpunkt hatte er einen Verkehrsunfall. Ihm ist ein anderer Verkehrsteilnehmer ins Auto gefahren und die Beifahrertür war eingedrückt, die war hinüber. Das Auto war Schrott, um ehrlich zu sein. Und dann sagte genau diese Frau, man muss dazu sagen, das ist eine Frau, die ist nur 1,55 Meter groß. Also man kann nicht nur sagen nur, sondern sie ist wow, 1,55, aber voller Energie. Und die sagte so ganz klassisch zu meinem Bruder, ja, ist ja kein Problem, dann fahren wir zum Schrottplatz und dann holen wir uns da eine Tür aus von einem anderen Fahrzeug. Dann baue ich dir die Tür ein und das Auto wieder in Ordnung. Irgendwie erzählte mein Bruder mir die Geschichte und da habe ich noch gesagt, das glaube ich nicht. Ja, das Wochenende danach haben wir uns getroffen, Tatsache, die Tür war eingebaut, meine Schwägerin hat diese Tür eingebaut und ich habe gedacht, wow, also ist sie Kfz-Mechatronikerin oder sonstiges? Nein, ist sie gar nicht. Die ist so voller Power gewesen und so unerschrocken und hat gesagt, ich habe zwar noch nie eine Autotür eingebaut, ich mache das jetzt aber einfach mal. Jetzt gemacht und dann wusste ich, das ist die Frau, die muss unbedingt an der Seite meines Bruders bleiben und dann bin ich sehr glücklich. Und Tatsache, die hat mich überrascht.
dadurch, dass ich mal meinte, ich habe ja in einem kreativen Beruf gearbeitet, das kam alles nicht ohne Grund. Ich hatte sehr schwierige Vorfälle, auch kindheitsbedingt so. Und meine Urgroßmutter hat immer zu mir gesagt, so egal was ist, ja mach einfach, worauf du Lust hast. Als meine Urgroßmutter verstorben ist, ist eine schlimme Geschichte für mich gewesen. Aber von dem Erbe habe ich damals so meine ganze Ausrüstung für den Film und alles besorgt und habe die letzten 12 Jahre halt irgendwie aktiv dann auch so mit im Film zu sein. Da hat meine Mutter mich auch die ganze Zeit mit unterstützt. Und ich glaube, so ohne diese beiden Starthilfen, glaube ich, hätte ich auch die letzten 12 Jahre dann nicht so aktiv durchgezogen. Auch jetzt mit dem Wechsel stand meine Mutter sehr hinter mir, jetzt auch zur Polizei dann mitzugehen und einfach zwei Leben jetzt einfach mal einen klaren Cut zu setzen.
Bei mir sind es auch zwei Frauen. Und zwar ist es einmal, ich wäre heute nicht bei der Polizei, wenn es Jutta in meinem Leben nicht gegeben hätte. Jutta habe ich im vorletzten Jahr aus meinem sozialen Berufsleben kennengelernt. Jutta hatte ALS, das ist eine Nervenerkrankung, die die Muskulatur erschlaffen lässt im Körper. Ich habe Jutta auf ihren letzten Wegen begleitet. Jutta hat immer zu mir gesagt, Lisa, jetzt hör doch mal auf, einfach machen. Und das klingt so banal, aber das von einer Person zu hören, die ganz tolle Dinge in ihrem Leben bewegt hat und die dann so ein schweres Schicksal erleiden musste, also macht das sehr was mit einem. Und auch wenn man diesen Weg dann gemeinsam geht, bis zum Schluss sind wir den gemeinsam gegangen und nach wie vor ist die Familie von Jutta meine Familie quasi. Wir kennen uns alle, wir lieben uns alle. Ich denke ganz oft, einfach machen, Lisa. Kopf aus und einfach machen. Und es gibt Tage, da klingt mir das besser. Und es gibt Tage, die sind eben ein bisschen schwieriger. Und dann gibt's noch meine Mama. Und meine Mama ist nicht meine leibliche Mama. Und meine Mama hält es nicht nur seit über 20 Jahren mit meinem Vater aus. Das ist schon mal eine ganz große Leistung, für die sie ein Bundesverdienstkreuz irgendwann hoffentlich bekommt. Sondern meine Mama hat meine beiden Geschwister auch zur Welt gebracht. Und meine Mama ist seit über 20 Jahren eine Mama für mich. Und das ist nicht selbstverständlich. Das weiß ich und das ist eine charakterliche große Leistung und das ist eine große Liebe, die sie mir da entgegenbringt. Und da bin ich sehr froh drüber, dass es diese beiden Frauen in meinem Leben gibt. Mit diesen tollen Frauen, also nicht nur die hier in der Runde gesessen haben oder sitzen, sondern auch die wir gerade nochmal alle genannt und empowert haben und die uns vor allen Dingen auch empowert haben, egal ob Mann oder Frau hier in der Runde, finde ich, schließen wir jetzt diese Runde. Frau Knapp, Frau Boy-Seifert, vielen Dank, dass Sie heute da waren. Vielen Dank, dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben und bis nächstes Mal. Nächstes Jahr, Frau Boy-Seifert, ne? Wenn Sie uns dann verabschieden.
Ich freue mich. Ich werde Sie dann beide ernennen. Zu ja, Kriminalkommissarin und Kriminalkommissar. Also von daher, ich freue mich drauf.
Viel Erfolg dabei. Halten Sie gut durch.
Machen wir.
Das ist ein toller Beruf.
Vielen Dank.
Lohnt sich.